SWR 2 Wissen.
Wo beginnt etwas, was man als politische Literatur bezeichnen würde? Wo hört das auf? Also sowohl bei der Rezeption als auch bei dem Vorsatz unmittelbar Phänomene der Gegenwart, die wir als hochpolitisch verstehen, zu beschreiben oder zu bearbeiten.
Ich denke nicht in diesen Begriffen. Deswegen habe ich nie, als ich irgendein Projekt anfing, den Begriff engagierte Literatur im Kopf gehabt. Ganz im Gegenteil.
Viele von uns, die nicht so engagiert waren, mich inklusive, wir sind jetzt echt aufgewacht. Ja? Und natürlich haben wir dann Möglichkeiten, unsere Stimme auch hörbar zu machen. Man muss es aber dann halt auch machen.
Engagierte Literatur. Die Rückkehr des politischen Romans. Eine Sendung von Ulrich Rüdenauer.
Alle paar Jahre, und zumal in Krisenzeiten, wird ein kritischer Blick auf die Belletristik geworfen. Sollte sie nicht auch mehr sein als nur schön? Nämlich realistisch, relevant, politisch, kämpferisch. Müssten Romane nicht von der Gegenwart und ihren Problemen handeln? Sollten die Autoren sich mit ihren Erzählungen, Dramen und Gedichten nicht für das Wahre und Gute stark machen? Anklageschriften vorlegen wie einst Emile Zola, ihre intellektuelle Redlichkeit in die Waagschale werfen, wenn Kriege toben, Flüchtlinge an unseren europäischen Küsten anlanden oder Neonazis Parolen grölen? Mit anderen Worten, hätte die Literatur nicht engagiert zu sein? Und zwar genau so, wie es der Schriftsteller und Philosoph Jean-Paul Sartre nach dem Zweiten Weltkrieg formuliert hat.
Denn das ist wohl der Endzweck der Kunst, diese Welt wieder in Besitz zu nehmen, indem man sie so zeigt, wie sie ist. Aber als wenn sie ihren Ursprung in der menschlichen Freiheit hätte.
Sartres Begriff der engagierten Literatur richtet sich gegen reinen Ästhetizismus, aber auch gegen die sogenannte Tendenzliteratur, die den künstlerischen Wert dem praktischen Zweck unterordnet. Keine konkreten Handlungsdirektiven, sondern Bewusstseinsänderung. Das ist das nicht ganz unbescheidene Ziel einer engagierten Literatur, vor allem in den Nachkriegsjahren. Die Prämisse war klar. Auschwitz durfte sich nicht wiederholen. Der Intellektuelle stieg auf zur Instanz, wurde vors Mikrofon gebeten, wenn es um die drängenden Probleme der Zeit ging. Auch durch seine Bücher wollte er auf die Leser einwirken. Freilich nicht so, wie man es dem Schriftsteller im Kommunismus zudachte. Dessen Schreiben sollte eine blühende sozialistische Zukunft mitschaffen. Doch auch im Westen schrieb man mit einem gewissen politischen Impetus gegen Restauration, Reaktion oder Atomtod an. Der Literaturhistoriker und Kritiker Helmut Böttiger hat sich intensiv mit der Literatur nach 1945 beschäftigt. Vor allem in einer maßgeblichen Studie zur Gruppe 47. Dieser auch politisch wirksamen Autorengruppe gehörten etwa ihr Gründer Hans-Werner Richter, Günter Grass und Walter Höllerer an.
Schriftsteller wuchsen automatisch in eine Rolle hinein, die eigentlich der Politik vorbehalten war. Im Bundestag wurden die Diskussionen nicht geführt, die in der Gruppe 47 geführt wurden. Es ging um gesellschaftlichen Aufbruch, es ging um die verkrusteten Strukturen und die haben die Schriftsteller als Erste benannt und nicht die Politiker. Von daher hatten die Schriftsteller in der Bundesrepublik bis Ende der 60er Jahre eine enorme gesellschaftspolitische Bedeutung, die aber den Zeitbedingungen geschuldet war.
Auch Martin Walser und Hans-Magnus Enzensberger äußerten sich in ihren öffentlichen Auftritten gesellschaftspolitisch.
Ich glaube, dass die Direktheit der politischen Aktion, der Protestaktion, eine direkte Entsprechung haben muss in der literarischen Arbeit. Das heißt, so wenig Fiktion in einer politischen Versammlung nötig und brauchbar ist, so wenig ist eigentlich auch in der Literatur nötig und brauchbar. Das ist nur eine fast schon erstorbene und nur noch verfälschende Tradition, die uns dazu zwingt, immer noch diesen Fiktionen nachzuhängen.
Die Kapitalisten und die Partei- und Gewerkschaftsbosse, die uns regieren, werden nicht auf uns hören. Sie werden sich taubstumm stellen, genau wie de Gaulle und Pompidou, bis wir zusammen mit den Studenten und den Arbeitern auf die Straße gehen und uns ein bisschen deutlicher machen.
Nach 1968, 69 konnte es für einen Schriftsteller diese Form, diese gesellschaftspolitische Relevanz gar nicht mehr geben.
Im berühmten Kursbuch 15 aus dem Jahr 1968 wurde der Tod der Literatur verkündet. L'art pour l'art war verpönt. Dokumentarische Formen wurden gefordert. Ganz so einfach war es allerdings nicht. Dass das Medium Buch als Propagandainstrument dienen sollte, dagegen sprach auch in diesem manifesthaften Kursbuch die Auswahl der Texte. Eine größere Vielfalt an poetischen Formen und Haltungen als hier ließ sich kaum denken. Literatur im empathischen Sinne hat kein Parteibuch. Vielen wichtigen Autoren jener Zeit schien Eindeutigkeit kein erstrebenswertes Ziel literarischen Schreibens zu sein. Friedrich Christian Delius etwa war 1963 mit 21 Jahren als junger Lyriker bei der Gruppe 47 eingeladen gewesen. Später wurde er berühmt mit satirischen Texten sowie mit Romanen zum deutschen Herbst. Schließlich löste er sich nach und nach vom Image des Revoluzers mit autobiografischen Erzählungen, die auch als Chronik der Bundesrepublik gelesen werden konnten. Delius' Texte waren politisch. Das Modell der engagierten Literatur aber war für ihn von Anfang an zweifelhafter Natur.
Und das war dann immer meine Devise, also schon früh, als ich in der Studentenbewegung alles dogmatisierte. Weg mit den Scheuklappen, nicht Partei, sondern Offenheit. Das ist das Einzige, was in Literatur einen weiterbringt.
In den 70er Jahren gab es zwar weiterhin jene fast schon zu öffentlichen Institutionen gewordenen Autoren wie Günter Grass oder Heinrich Böll, die als Gewissen der Nation zu allen möglichen Fragen Stellung nahmen. Gleichzeitig aber schien für eine jüngere Autorengeneration das Engagement zumindest zweitrangig geworden zu sein. In der Literatur blühte die neue Subjektivität. Nicht mehr die Gesellschaft, sondern das Ich stand im Zentrum. In den 80ern änderte sich dann noch etwas anderes. War die Mediensituation bis dahin noch sehr überschaubar gewesen, kamen nun etliche neue Fernsehprogramme hinzu. Viele Literaturfestivals sprossen in Universitätsstädten aus dem Boden, den die Schriftsteller der 60er Jahre urbar gemacht hatten. Und mit dem Aufkommen des Internets in den 90ern kannte die Pluralität keine Grenzen mehr. Nach den Wendejahren 1989-90 schien das Ende der Geschichte und der Ideologien gekommen zu sein. Wer brauchte da noch engagierte Literatur? Josef Haslinger, der österreichische Schriftsteller, Literaturprofessor und langjährige Präsident des Deutschen PEN, veröffentlichte im Jahr 2000 einen Essay, mit dem er ein fast anachronistisch anmutendes Plädoyer für engagierte Literatur hielt. Literatur, so seine These, habe weiterhin Einfluss auf die intellektuelle Konstitution des Lesers, auf seine Fähigkeit, die Welt wahrzunehmen und zu deuten, auch wenn die Leitfunktion des Buches durch die Bilderflut anderer Medien in Frage gestellt sei.
Im Jahr 2000 waren wir in einer Situation, in der engagierte Literatur als etwas Gestriges galt, als etwas, was übrig geblieben ist aus, sagen wir mal, der 68er Zeit, aus einer Zeit, in der man sagte, die Autoren sollen sich um ästhetische Fragen kümmern und nicht um politische. Um politische sollen sie sich nur insofern kümmern, als sie auch Staatsbürger sind, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und ich glaube, das hat sich geändert, weil das Bedürfnis von Leserseite an engagierter Literatur gestiegen ist.
Die Diagnose ist durchaus zutreffend, gerade in politisch brisanten Zeiten wie diesen. Man muss nur einen Blick in die USA werfen. Nach der Amtseinführung Donald Trumps tauchten plötzlich ältere Bücher auf den Bestsellerlisten auf. Darunter auch George Orwells dystopischer Roman 1984 oder Philip Roths Verschwörung gegen Amerika. Es schien fast, als hätte die Literatur geahnt, was der Welt an politischem Ungemach blühen würde. Auch der Autor Friedrich Christian Delius hat heutige Entwicklungen in seinen Büchern vorweggenommen.
Ich könnte darauf verweisen, dass in meinem Roman Adenauer Platz sozusagen das Flüchtlingsthema, Asylthema schon im Jahr 1984 nicht in den Dimensionen wie heute, aber im Kern angedacht worden ist oder in der Satire einige Argumente zur Verteidigung der Gemüseesser. Da ist unser Verhältnis zu Afrika 1985 schon, die Eckpunkte sind benannt, ja, was man tun müsste eigentlich. Also das liegt schon vor, Literatur hat das immer gemacht, also auch vorausschauend zu schreiben und zu denken.
Wir müssen mehr werden, viel mehr, damit die Deutschen vielleicht einmal verstehen, wie die Welt außerhalb ihrer festen Burg aussieht. Nur wir Ausländer können euch Deutschen noch helfen. Wir werden euch ein wenig verausländern. Aber wir müssen mehr werden. 10 Millionen, 30 Millionen, 60 Millionen. Warum nicht so viele wie ihr, wie eure Väter vor 40 Jahren ums Leben gebracht haben? Jeder Asylbewerber soll 20 Asylbewerber mitbringen. Aus allen Erdteilen fallen die Hunger leider millionenstark ein in die reichen Länder. Sie besetzen die Flugzeuge und die Schiffe, schieben die Stewardessen und Stewards sachte beiseite und nehmen den Geschäftsleuten und Touristen die gebuchten Plätze weg und schicken sie zurück in die Hotels. Sie überrennen die Zöllner und Passbeamten, die nach gültigem Visum fragen, und reißen die Grenzpfähle und Schranken aus.
Ein Ausschnitt aus Delius' Roman Adenauer Platz von 1984. Passagen wie diese werden gerne als Prophetie missverstanden. Autoren aber, die das Privileg haben, sich über lange Zeiträume in einer Arbeit zu versenken, scheinen vielmehr seismografisch Stimmungen in der Gesellschaft aufzunehmen. Die Gegenwart fließt ja immer in den Text ein, so eskapistisch er auch sein mag.
Als Frühwarnsystem kann Literatur natürlich fungieren, es ist so, das glaube ich schon.
Sagt Katrin Rögler, Prosaautorin, Dramatikerin, Essayistin und Vizepräsidentin der Akademie der Künste. Von einer direkten Wirkmächtigkeit der Literatur ist Katrin Rögler wenig überzeugt. Wenn nicht gerade eine so berühmte und engagierte Autorin wie Juli C. in den Ring steigt.
Jemand wie Juli C. kann Diskurseffekte erzeugen, das ist ganz klar. Natürlich geht das. Ist die Frage, wie viel hat das jetzt unbedingt mit der Literatur zu tun? Oder ist es eher dann dieses themenförmige, ich bringe jetzt ein interessantes Thema rein?
Auch wenn es Rögler nicht um plakative Aktionen geht, so ist sie doch eine Autorin, die sich mit politischen Fragen auseinandersetzt, nahe an der Gegenwart dran ist und die eigenen Einflussmöglichkeiten realistisch einschätzt.
Aber natürlich kann man nichtsdestotrotz brennend damit beschäftigt sein, wie gewisse Dinge zu lösen sind und wie man mit gewissen Verhältnissen, mit Konsequenzlosigkeit in der Gesellschaft, mit eben diesen ganzen Problemen, die wir jetzt haben in Hinsicht Aufklärung, die jetzt beendet sein soll und Fake News. Man kann mit dem Ganzen umgehen und etwas finden, das wird aber nicht dazu führen, dass jetzt irgendwie ein direkter Rieseneffekt zu sehen ist, sondern das ist viel kleinteiliger, aber vielleicht auch umso mächtiger, das weiß man nicht.
Rögler geht es weniger um ein bestimmtes Thema, als vielmehr um Relevanz. Und Relevanz hat für sie mit Deutlichkeit zu tun und mit der Form. Ist also eine ästhetische Frage. In ihren jüngsten Prosatextsammlungen, die Alarm bereiten und Nachtsendung, versucht sie auszuloten, wie das jetzt wahrgenommen wird, welches Unbehagen die Gegenwart erfasst hat.
Der ständige Alarm habe zur Folge, dass mir niemand mehr zuhören wolle. Ob ich das wisse, dass ich die Dosis runterschrauben müsse von Zeit zu Zeit. Die Alarmdosis, damit sie noch eine Wirkung zeige. Denn die Reaktionsbereitschaft sinke, ja, sei mittlerweile gegen Null gesunken. Meine Alarmblicke, die nach Alarmbereitschaft fahndeten, würden allesamt ins Leere laufen. Es habe sich sozusagen ausalarmiert.
Unheimlichkeit, Angst ist ja auch etwas, was auch in Richtung Zukunft geht. Es sind so Parallelbewegungen. Man hat so Science Fiction auf der einen Seite und andererseits die unheimliche Geschichte. Und das habe ich sozusagen mit diesem Gegenwartsding zusammengebracht. Das wäre sozusagen mein Thema, wenn man so will. Das Erzählen ist ja auch ein Teil von unserer ganz normalen Alltagspraxis oder Alltagsrealität. Wir üben das dauernd aus. Und es ist aber auch ein Teil von politischer Praxis. Da kommt das so in eins.
Was aber ist nun engagierte Literatur heute? Wie kann sie aussehen in Zeiten, da wir von Politikern mit alternativen Fakten belogen werden? In Zeiten, in denen die Wirklichkeit also irrer ist als die Fiktion, wie es die Tageszeitung Die Welt vor einiger Zeit formulierte. Unter diesem Stichwort bat die Zeitung Autorinnen und Autoren um Wortmeldungen. Heraus kam bei dieser Umfrage zum Glück nichts Dogmatisches. Stattdessen analytische Gegenwartsbeschreibungen, das Beharren auf Nonkonformität und auf einer anderen, nicht phrasenhaften Sprache. Manche Autoren wollen sich von den derzeitigen politischen Verwerfungen nicht in ihrem Schreiben beeinflussen lassen. Andere aber lassen aktuelle Geschehnisse durchaus in ihre Texte einfließen. Wieder andere setzen auf Reportagen oder Essays, um dem eigenen Unbehagen tagesaktuell Rechnung tragen zu können.
Ich glaube, es gibt, was engagierte Literatur betrifft, eine große Vielfalt von Möglichkeiten der Gestaltung.
Es geht letztlich darum, den Leser mündig zu machen, ihn zum kritischen Denken anzuregen, ihm Freiheitsräume zu eröffnen. Das, so Josef Haslinger, funktioniert allein über die dem Schreibenden zur Verfügung stehenden Mittel.
Literatur arbeitet mit dem Medium Sprache. Und Literatur hat die Möglichkeit der freien sprachlichen Gestaltung. Und die Frage ist, inwieweit sie diese Möglichkeit nutzt oder nicht nutzt. Und also ein Einreißen von Allgemeinplätzen, ein Einreißen von ideologischen Tageskategorien, ein Einreißen von politischen Feindbildern und auch religiösen Feindbildern, das ist, glaube ich, ist immer eine vornehme Aufgabe der Literatur gewesen, sich querzustellen, Klischees zu hinterfragen, zu durchschauen, mit anderen Erfahrungen zu konfrontieren.
Falls es neben dem ästhetischen Wert einen diagnostischen Mehrwert von Literatur gibt, dann liegt dieser vermutlich in der anderen Perspektive, die sie einzunehmen vermag, in ihrer Form.
Fast würde ich sagen, je ästhetisch überlegter ein literarischer Text ist, desto mehr hat er auch die Chance, politisch etwas auszusagen über die gesellschaftliche Wirklichkeit. Literatur ist nicht dazu da, Leitartikel zu schreiben, sondern Literatur hat ihre große Eigenart, dass sie mit Sprache arbeitet, dass sie sprachlich nach einem Ausdruck dafür sucht, was in der Gesellschaft, was in der unmittelbaren Gegenwart passiert, und es muss einen sprachlichen Ausdruck finden.
Es genügt eben nicht, einen Flüchtling auftreten zu lassen, die europäische Krise ausgewogen abzubilden, das Bankensystem wie in einem Wikipedia-Beitrag zu schildern oder eine Reportage zu einer Erzählung aufzublähen. Das wären Thesenromane, die gut gemeint sind, aber von der Idee statt der künstlerischen Form geleitet werden. Beispiele für ästhetisch und politisch relevante Literatur gibt es auch heute reichlich. Einer der Autoren, der mit großem historischem Bewusstsein das Jetzt zu begreifen sucht, ist Ulrich Pelzer. Seine Bücher nehmen deutlich Bezug auf die Veränderung des öffentlichen Raums oder auf die Finanz- und Wirtschaftswelt. Ein Beispiel aus dem Roman Teil der Lösung zeigt das. Das Buch beginnt am Potsdamer Platz in Berlin, wo ein System von Kameras jeden Quadratzentimeter im Blick hat. Hier werden auf unheimliche Weise die Überwachungsfantasien früherer Dystopien Realität.
Zerteilter Raum. Ein großes Puzzle, das sich auf 5x5 Feldern beständig neu figuriert. Wechselnde Perspektiven, ohne Anfang und Ende. Von links oben nach rechts unten, in einer computergesteuerten Serie von Brennweiten und Ausschnitten. Leicht gekippt hängen die Monitore in einem Metallregal, das die Wand über der Konsole bis zur Decke einnimmt. Auf was es ankommt im verschwiegenen Kern des Wartens? Eine aufblitzende Irritation, die plötzlich die Aufmerksamkeit fesselt, ein Impuls von Gefahr, der wie aus dem Nichts den Geist elektrisiert.
Das muss Literatur tun. Und nichts anderes. Also gewissermaßen Zuschreibungen durchkreuzen, die Welten öffnen, die normalerweise verschlossen sind, Nebenwege eröffnen, also gewissermaßen den Hauptweg verlassen. Und alles, was am Hauptweg passiert, ist ja eher öde. Ne?
2002 erschien Ulrich Pelzers Buch Bryant Park. Darin erzählt er von einem Mann, der dank eines Stipendiums in New York weilt, seine Tage in der Public Library verbringt, während um ihn herum das urbane Leben tobt. Es herrscht eine angespannte Stimmung, als würde ein größeres Unglück schon erahnt.
Irgendwo in der 36. sei ein Gerüst eingestürzt, wird gesagt. Nein, ein Lastenaufzug, seitlich eingeknickt, sodass die Gefahr bestehe, dass Tonnen von Stahl die ganze Einrüstung des Gebäudes zusammenbreche. Alle Anwohner müssen evakuiert werden, behauptet mit Nachdruck, eine prall gefüllte Tüte von Macy's in der Hand, einer der am Fuß der Stufen Stehenden. Sonst könne das Gleiche wie letztens geschehen, ob man sich nicht erinnere. Beständig wiederholt im lokalen Fernsehen. Die Aufnahme eines Krans, der das ebene Dach einer Seniorenresidenz durchschlagen hatte, vor wenigen Wochen erst, zwei alte Leute im darunterliegenden Zimmer tötend.
Plötzlich bricht diese Erzählung ab. Die große Katastrophe hat sich ereignet. Der Autor schaltet sich ein und entzieht dem Erzähler das Wort. Nach dem 11. September 2001 bekennt er, habe sich diese zuvor begonnene Geschichte nicht weitererzählen lassen. Der Bruch wird zum Teil des Buches. Die Wirklichkeit hat sich in die Fiktion gedrängt, das politische Geschehen, das Erzählen unmöglich gemacht. Pelzers Bryant Park war eine der ersten literarischen Bearbeitungen des 11. September. Sein Buch handelt davon, wie Literatur auf Aktuelles reagieren kann. Der Ansturm politischer Ereignisse kann aber auch eine drastische, nicht mehr erzählbare Schreibunterbrechung hervorrufen.
Also im Moment habe ich ganz stark das Bedürfnis, nicht über diese Situation zu schreiben, sondern meine Räume den Menschen zu öffnen, die das selbst erleben.
Annika Reich hat vor bald 2 Jahren mit anderen Künstlerinnen und Intellektuellen die Initiative »Wir machen das« ins Leben gerufen. Eine direkte Reaktion auf die Flüchtlingskrise. Die Arbeit für die Neuangekommenen hat die Autoren dabei komplett absorbiert.
Im Moment würde ich mich eher als Aktivistin bezeichnen, die ab und zu auch mal noch schreibt, weil so ist mein Alltag. Die Schreibzeit ist extrem minimiert. Ich versuche das immer mit so, okay, montags schreibe ich noch nur und so, aber das funktioniert alles hinten und vorne nicht, weil immer irgendwas brennt.
Nicht engagierte Literatur also, sondern direktes Engagement als Bürgerin. Annika Reich steht damit nicht alleine. Auch Juli C., Nora Bossong oder Eva Menasse haben sich in den letzten Jahren verstärkt zu tagespolitischen Themen zu Wort gemeldet. Noch in ihrem letzten Roman »Die Nächte auf ihrer Seite« hatte Annika Reich versucht, sich literarisch mit dem Zeitgeschehen auseinanderzusetzen.
Sira hatte keine Lust auf eine politische Situation. Sie hatte nicht wochenlang in Farids Laden Pasteten püriert und Paprika enthäutet, um irgendwelchen Aufständen beizuwohnen. Sie wollte mit ihren Cousinen Tennis spielen und auf dem Nil herumschippern. Sie wollte sich von ihrer Tante bekochen lassen und über nichts nachdenken müssen, schon gar nicht über eine politische Situation. Doch in Tunesien war die Lage eskaliert, Ben Ali auf der Flucht, und die Unruhen drohten, auf andere Staaten überzugreifen. Es war der 22. Januar 2011. Siras Flug nach Kairo ging in 3 Stunden.
Das spielte ja in Kairo und in Berlin, und da hatte ich mich schon ziemlich stark mit den Frauen, vor allen Dingen der arabischen Revolution oder der ägyptischen Revolution, beschäftigt. Aber das war echt noch so von der Yogamatte runter. Ja? Also da war noch nicht viel mit Aktivismus. Ich habe aber schon gespürt, dass das nicht mehr lange so weitergehen kann. Deswegen habe ich damals darüber noch schreiben können, weil es war noch sowas, für mich noch sowas in die Zukunft hinein gedacht, aber noch nicht aus der gelebten Erfahrung heraus.
Seit April diesen Jahres gibt es, ebenfalls initiiert von Wir machen das und Annika Reich, das Projekt Weiterschreiben. Das Ziel ist es, geflüchteten Autorinnen und auch Autoren ein Forum zu bieten. Jede Woche erscheinen Texte syrischer, afghanischer oder jemenitischer Schriftstellerinnen im Internet. Was aber machen diese Erfahrungen der letzten beiden Jahre mit dem eigenen Schreiben?
Meine Lösung wäre jetzt nicht, was man ja auch erstmal denken könnte, ich mache da einen Roman draus, weil die interessante Frage für mich ist eigentlich eher, was für eine Rolle spiele ich dabei? Also ich würde jetzt nicht einen Roman schreiben wollen über diese junge Irakerin, mit der ich jetzt so viel zu tun habe und die mich schwer beeindruckt, sondern was habe ich eigentlich für ein Selbstverständnis? Ja, was habe ich eigentlich gedacht, wie Europa tickt? Und was ist bei mir zu Bruch gegangen, als diese ganzen Menschen, seitdem die Menschen im Mittelmeer an unseren Grenzen ersaufen. Und das finde ich den interessanten Punkt, aber da bin ich noch lange nicht so weit, das in Romanen gießen zu können.
Engagierte Literatur und Engagement von Autoren. Zwei unterschiedliche Dinge, die sich jedoch nicht leicht trennen lassen. Den unüberschaubaren Krisen auf der ganzen Welt können sich Schriftsteller kaum entziehen. Immerhin haben sie durch ihre Tätigkeit Zugang zu Medien. Sie können einen anderen, nicht von Machtinteressen getrübten Blick auf die Gegenwart werfen. Von einer Aufgabe für die Literatur aber sollte man lieber nicht sprechen. Jeder Autor ist am Ende der Kunst verpflichtet. Wie die Krisen der Zeit darin Eingang finden, das ist eine ästhetische und individuelle Frage. Und Literatur ist ein langsames Medium. Gute Texte brauchen Zeit.
Man kann, glaube ich, nichts Schlimmeres einem Roman, der über Jahre hinweg geschrieben wurde, antun, als ihn mit der Tagespolitik abzufertigen oder völlig auf Tagespolitik zu beziehen, denn dann ist er auch innerhalb kürzester Zeit erledigt. Also wenn er nicht dieses Surplus hat, ja, das über das Gegenwärtige, über die Tagespolitik hinausgeht und eine größere Perspektive eröffnet oder eine größere Symbolkraft ausstrahlt, dann hat er seine eigenen Möglichkeiten verfehlt.
Der Begriff der engagierten Literatur ist also nicht obsolet, aber...
Er hat einfach zu viel Patina. Ganz klar kommt er aus einer anderen Zeit und da wird schon schwierig. Auf der anderen Seite würde ich ihn auch nicht in die Tonne treten wollen, weil es einfach etwas ist, was ja weiter fortlebt und weiter wichtig ist auch.
Auch wenn sich nur wenige Schriftsteller heutzutage mit dem Begriff der engagierten Literatur anfreunden können. Literatur ist alleine deshalb engagiert, weil sie ein Gespräch in Gang setzen, festgefahrene Diskussionen aufbrechen und Phrasen als solche entlarven kann. Sie tut ihre Wirkung, aber wie eh und je untergründig und beim Einzelnen und sehr langsam.
Die Literatur ist nicht dazu da, die Politik zu überholen, sondern die Literatur ist dazu da, eine Verständigung über sozusagen existenzielle Grundlagen des Menschlichen herzustellen. Daraus kann sich Hoffnung ergeben, denn es gibt schon Dinge, die man uns nicht wegnehmen kann, da muss man schon uns ganz auslöschen. Und die Literatur vermag, diese Dinge aufzuspüren.